Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Michel Ries.
Zu Gast in SWR 1 Leute ist heute Vormittag Josef M. Gassner. Er ist Astrophysiker, Mathematiker, Kosmologe und Grundlagenforscher. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, Herr Ries.
Für alle Hobby-Sternegucker und Romantiker hat jetzt gerade eigentlich die beste Zeit angefangen. Ist auch für Sie, der sich professionell mit der Materie beschäftigt, der August ein ganz besonderer Monat?
Ja, der August ist natürlich prädestiniert wegen dieser Sternschnuppen. Da ist immer Hochkonjunktur, immer so um den 12. herum. Das ist deshalb der Fall, weil eigentlich sehen wir hier sowas wie einen, so eine Art Schrotthaufen, den ein größeres Objekt hinter sich herzieht. Und dieses Objekt kreist jetzt. Und diese Bahn, die schneiden wir. Und immer wenn wir zur selben Jahreszeit logischerweise an demselben Punkt vorbeikommen, dann kriegen wir diese Schrottteilchen ab. Und die verglühen dann in unserer Atmosphäre.
Dieser Schrotthaufen, wie Sie ihn bezeichnet haben, ist, glaube ich, ein Komet.
Ja, genau.
Swift-Tuttle heißt der.
Ja, 109P würden wir ihn nennen als Theoretiker. Die werden einfach durchnummeriert und P steht für kurzperiodisch. Das heißt, so alles, was unter 200 Jahren Periodizität hat, wird mit Pi abgekürzt.
Und weil die Erde sich im August eben genau in dessen Bereich befindet, sehen wir das so?
Ja, wir schneiden einfach diese Bahn. Also ich wohne zum Beispiel in der Nähe von so einer Kiesgrube. Und da sehe ich auch ganz genau, wo die LKWs ihre Bahn ziehen. Und ab und zu kommt mir schon mal so ein Steinchen auf die Windschutzscheibe. Und genau das passiert uns hier auch. Denn wir kreuzen hier quasi ein Objekt, das hinterlässt diese Steinchen. Und die haut uns auf unsere Windschutzscheibe und das ist die Atmosphäre.
Was man da am Himmel dann in der Nacht sehen kann, wie groß ist das in aller Regel?
Also wie groß? Die Objekte, die sind vielleicht so groß wie eine Orange ungefähr. Da kriegen wir über das ganze Jahr über jede Menge mit. Und das Besondere daran ist, sie haben jetzt in dieser Zeit durchaus mal pro Minute 100 solcher Eintritte. Das ist natürlich eine ganz andere Qualität.
Mit Eintritten meinen Sie also, die treten in die Erdatmosphäre ein und verglühen und deshalb sehe ich es.
Ja, das ist ein bisschen schlampig immer gesagt, verglühen. Aber okay, das trifft es. Eigentlich wird die Atmosphäre angeregt und diese Anregung gibt dann Licht ab und so. Aber ja, man sagt landläufig, das verglüht. Und das Besondere eben, es sind ganz viele zu dieser Zeit und darum lohnt es sich durchaus mal in den Nachthimmel hinauszuschauen, weil man einmal pro Minute kriegt man so ein Ding ab.
Jetzt haben das natürlich ganz viele Menschen gemacht in der Nacht vom 12. auf den 13. und waren enttäuscht, weil es war total bewölkt. Haben Sie welche gesehen schon dieses Jahr?
Ja, ich habe schon welche gesehen, aber klar, da sehen Sie schon mal das Los der Astronomie. Wir sind zum Zuschauen verdonnert. Das heißt, wir können nichts manipulieren, wir können nicht eben mal irgendein Objekt zur Seite schieben, das uns nicht passt. Das macht aber die Wissenschaft zu einer sehr friedvollen Wissenschaft, weil wir sind gar nicht in der Lage, die Dinge zu manipulieren. Und ich denke, dass ein Großteil dieses Positiv-Image, also wieso werden Astronomen jetzt eingeladen in so eine Sendung? Die haben ein positives Wissenschaftsimage, weil sie gar nicht so in diese Schlagzeilen geraten, dass sie irgendwas manipulieren würden. Mhm. Wir können es nämlich nicht. Wer weiß, wenn wir es könnten, ob wir uns wirklich zurückhalten würden.
In diesem Jahr sind angeblich besonders viele Perseiden unterwegs. Womit hat das zu tun?
Na, wie gesagt, wir schneiden einfach diese Bahn und da sind die Brösel. Und dann kommt es jetzt ein bisschen davon, wie schneidet man das und was ist das. Aber im Endeffekt ist die Erscheinung immer ziemlich konstant. Da kann man eigentlich fast den Kalender danach ausrichten.
Wie funktioniert die Welt? Was hat das Universum mit mir zu tun? Sie suchen Antworten auf diese und ähnliche Fragen und haben sie möglicherweise ja teilweise zumindest gefunden. Sie sagen nämlich zum Beispiel, wir alle, Sie, ich, die SWR1-Hörerinnen und Hörer, sind Kinder der Sterne. Was heißt das?
Ja, das ist faszinierend, denn das schlägt die Brücke. Also als Astronom, da beschäftigt man sich mit diesen Dingen, mit diesen Wolken, die kollabieren unter ihrem eigenen Gewicht, weil es Gravitation gibt, also jedes Teilchen zieht jedes Teilchen an, dann wird es immer heißer, das kennt auch jede und jeder von der Luftpumpe, wenn so ein Gas komprimiert wird, wird es heiß. Und dann geschieht was völlig Neues, dann werden die Teilchen so heiß und deshalb so schnell, dass sie ganz nah aneinander kommen und eine weitere Kraft zupacken kann, die diese Teilchen dann fusioniert, wie wir sagen, verschmilzt. Und da wird Energie freigesetzt und dann reden wir von einem Stern. Das ist also nichts weiter als eine kollabierte Wolke, die so stark erhitzt ist, dass jetzt Fusion stattfindet. Und bei dieser Fusion, da sind wir schon dabei, da wird aus kleinen Teilchen werden größere Teilchen. Und wenn wir uns anschauen, wie wir hier sitzen, dann bestehen wir aus größeren Teilchen. Wir bestehen nicht nur aus Wasserstoff. Und diese größeren Teilchen, die entstehen eben jetzt im Inneren dieser Sterne. Da werden die geboren, da werden die gebaut. Nicht im Urknall. Da im Urknall entsteht eigentlich nur Wasserstoff und ein bisschen Helium. Und deshalb sind wir letztendlich alle, wir bestehen aus Sternenstaub. Wir sind Kinder der Sterne.
Also da oben im Universum ist es entweder eiskalt oder glühend heiß. Da gibt es tödliche Strahlungen und unglaubliche Magnetfelder. Und da ist es für mich erstmal schwer zu glauben, dass wir genau daraus entstanden sein sollen.
Ja, das ist die Tücke. Also ich würde mal sagen, das Universum hat schlechte Presse. Wenn man so alles, was wir drüber hören,
eine bessere PR-Arbeit.
Alles, was wir drüber hören, ist immer schrecklich. Riesige Magnetfelder. Das endet dann mit schwarzen Löchern, die scheinbar nur danach trachten, alles zu vernichten, was sich in ihre Nähe wagt. Aber in Wirklichkeit, der zweite Blick auf dieses Universum ist ein unglaublich lebensfreundlicher Eindruck. Weil zu Ende gedacht sind diese ganzen Gebilde nur deshalb so groß und so mächtig, weil die Kräfte so sind, wie sie sind in diesem Universum. Das heißt, die Wolke braucht ganz viel Material, um sich so stark zu kollabieren, damit ein Stern entstehen kann, weil die Gravitation so schwach ist. Und am Ende des Sternenlebens, ja, da muss jetzt das Zeug irgendwo hin. Und dadurch entstehen diese gewaltigen Strukturen da draußen. Diese Pulsare, Neutronensterne, schwarze Löcher. In Wirklichkeit wäre ein Universum ohne diese Objekte, ohne schwarze Löcher, ohne diese gewaltigen Plasmagebilde, auch ein Universum ohne uns. Und das muss man immer vor Augen halten, wenn man dieses Universum betrachtet.
Welche neuen Erkenntnisse haben Sie darüber, wie viele Sterne existieren im sichtbaren Universum, also das, was man sehen kann?
Ja, wirklich neu sind diese Erkenntnisse mit den Sternen jetzt weniger. Wir haben ein paar hundert Milliarden Sonnenmassen in unserer Galaxie, in der Milchstraße. Und wir wissen, ja, von diesen Galaxien, da gibt es so ungefähr 10 hoch 11. Also sagen wir einfach mal, es gibt sehr, sehr viele davon.
Es ist, glaube ich, eine Zahl mit 23 Nullen. Gibt es da überhaupt ein Wort dafür?
Wenn ja, weiß ich es nicht.
Sagt der Mathematiker.
Wir reden immer nur in diesen Zehnerpotenzen. Ja, es sind, also sagen wir mal, sind wir großzügig 300 Milliarden. Also Milliarde wäre 10 hoch 9. 300 wären es 3 mal 10 hoch 11 und dann mal 10 hoch 11, dann sind wir bei 3 mal 10 hoch 22, so, also über den Daumen gepeilt. Also ich würde einfach mal sagen, beliebig viele.
Gibt es mehr Sandkörner auf der Erde als Sterne im Universum?
Das ist eine gute Frage. Ich denke es, ich weiß es gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich nie mit dem Sand an unseren Küsten auseinandergesetzt. Ich denke aber, dass die Frage nach der schieren Anzahl, die ist deshalb interessant, wenn wir uns vielleicht später nochmal die Frage stellen wollen, wo gibt es denn vielleicht noch so eine Konstellation wie hier bei uns?
Viele Menschen schauen in den Nachthimmel und denken sich wahrscheinlich immer mal wieder dabei, wenn ich mir das so angucke, Wahnsinn, was da oben alles los ist, was ich da alles sehe. Und wenn ich mir vorstelle, wie weit die Sterne weg sind und was möglicherweise noch dahinter ist, dann kann man das irgendwie überhaupt nicht kapieren. Wie geht's Ihnen?
Das ist wirklich faszinierend. Und das ist auch nichts Neues. Also sowas wie Seneca zum Beispiel. Ich meine, der war römischer Philosoph. Und der hat schon gesagt, wenn man die Sterne nur von einem Ort aus sehen könnte, dann würden die Menschen nie aufhören, dorthin zu reisen, um sie zu bewundern. Das ist eine Faszination, da kann man sich nicht lösen. Und ich finde, gerade in unserer technologisierten Welt, wo wir so dieses Selbstverständnis haben von wir bestimmen, wie die Dinge funktionieren und wir sagen das Wetter voraus und wenn uns was nicht passt, dann ändern wir irgendwas auf diesem Planeten. Und das wirft uns jetzt plötzlich zurück auf die Tatsachen, wo wir wirklich stehen. Wir sind ein winziges Reiskorn da draußen und rasen durch die Weiten des Alls. Wir sind Spielball dieser kosmologischen Kräfte. Und das, denke ich, wird einem bewusst in dem Augenblick, in dem man hier in den Himmel schaut.
Wie groß sind die Sterne im Durchschnitt, die ich sehen kann mit bloßem Auge?
Das ist ganz unterschiedlich. Also Sterne werden eher durch ihre Masse bestimmt. Also unsere Sonne, die hat jetzt 698.000 Kilometer Radius. Ist so ein Mittelklasse-Modell. Gehobene Mittelklasse fahren wir so in unserem Sonnensystem. Und ja, wir haben so ein paar hundert Milliarden in unserer Galaxie. Die Masse bestimmt das Leben eines Sterns, insbesondere deshalb, weil das Material natürlich der Treibstoff ist, wenn man so will. Und da gibt es ein ganz großes Problem. Achtung, Widerspruch. Große, massive Sterne leben kürzer. Wie kann das sein? Weil sie verschwenderischer mit dem Material umgehen. Da sind noch mehr Kräfte, es wird noch heißer im Zentralbereich und ganz viele dieser Fusionsprozesse, die sind sehr temperaturabhängig. Und wenn es hier sehr, sehr heiß wird, dann wird sehr viel fusioniert, dann wird sehr viel Material verschleudert und dann leben die Sterne kürzer als die masseärmeren. Das ist so ähnlich wie bei den PKWs. So ein dicker Brummer, der viel einen größeren Tank hat, kann trotzdem eher liegen bleiben als jetzt ein kleines Auto.
Wieso leuchten die einen Sterne heller als die anderen?
Das hängt jetzt wieder damit zusammen, welche Temperatur sie an der Oberfläche haben. Also wenn sie sehr, sehr viel Fusion betreiben und sehr, sehr viel Energie gewinnen dadurch. Unsere Sonne, die hat jetzt vielleicht so 5780 Kelvin an der Oberfläche. Und da gibt es aber welche, die haben 20.000 Kelvin an der Oberfläche. Die sind auch in einem ganz anderen Farbbereich beispielsweise. Und dann kommt es auch noch darauf an, wie groß ist das Gebilde. Weil natürlich ein sehr, sehr großer Leuchtkörper hat natürlich eine andere Leuchtstärke als ein sehr, sehr kleines Gebilde.
Wie oft kommt es vor, dass ich in den Himmel gucke, einen Stern sehe, der in dem Moment, wo ich ihn sehe, überhaupt nicht mehr da ist?
Ja, das ist das Los der Astronomen, dass wir uns mit Objekten beschäftigen, von denen wir gar nicht sicher sein können, dass sie überhaupt noch existieren. Wie kann es der Fall sein? Wenn wir irgendwo hinschauen, ich schaue jetzt, Sie sehen jetzt mich beispielsweise, ich bin immer schon ein bisschen älter, als Sie mich sehen.
Aha.
Wie kann es sein? Weil das Licht von mir bis zu Ihrem Auge eine bestimmte Zeit gebraucht hat. Und in der Zwischenzeit bin ich gealtert. Das spielt jetzt hier im Studio keine große Rolle. Aber auf große Distanzen, wenn ich jetzt ein Stern wäre in ganz großer Entfernung, dann wäre ich auch sehr, sehr stark gealtert in der Zwischenzeit, bis über Jahrmilliarden das Licht zu Ihnen kommt. Oder sagen wir ein paar hunderttausend Jahre, das reicht ja schon. Und das kann dann schon zum Verhängnis geworden sein, weil der Stern schon eine ganz andere Entwicklung genommen hat und vielleicht gar nicht mehr dort, wo Sie ihn gesehen haben, ist er eh schon nimmer und vielleicht existiert er gar nicht mehr.
Der Astrophysiker Josef M. Gassner gilt als Meister darin, komplizierte Sachverhalte einfach zu erklären. Wie ist das mit den Entfernungen zwischen Sonne und Erde und den Sternen? Ich habe Ihnen extra einen Apfel mitgebracht. Da können Sie das, glaube ich, ziemlich gut veranschaulichen.
Danke. Wir haben ja gerade gehört, dass die Sonne ungefähr so, sagen wir großzügig, 700.000 Kilometer Radius hat. Und stellen wir uns mal vor, dieser Radius, dieses Gebilde wäre jetzt hier in meiner Hand. Dieser Apfel.
Apfel in Ihrer linken Hand.
Genau. Dann wäre in diesem System, wenn wir das skalieren, unser Planet im Verhältnis etwa so groß wie ein Reiskorn.
Die Erde ist dann im Vergleich dazu ein Reiskorn. Ja,
klar, der Apfel als Sonne und die Erde als Reiskorn. Und die Originalentfernung in diesem Maßstab, die wäre jetzt 10 Meter. Das ist schon mein erster Eindruck, wie einsam wir da draußen unsere Bahnen drehen. Und sagen wir mal so, ja, 5 Meter weiter wäre der Mars, da wollen wir irgendwann mal hin. Und sind wir großzügig so 400 Meter ungefähr, also wenn man sich mal so ein Sportstadion vorstellt, das wäre jetzt vielleicht unser Sonnensystem. Und jetzt ist doch die interessante Frage, wo ist unser allernächster Nachbar da draußen? Der nächste Stern, der Blick über einen Gartenzaun. Also wo müsste man den nächsten Apfel platzieren in diesem Maßstab? Und dann kommt man zu der interessanten Antwort, das wäre 700 Kilometer hinter Moskau. Nur mal um zu erahnen, ansatzweise, von welchen Größenordnungen wir hier sprechen. Es ist ja oft, wird das dann in Lichtjahren ausgedrückt, das wären jetzt 4,3 Lichtjahre ungefähr. Ein Lichtjahr, um das vielleicht ein bisschen griffiger zu machen, wäre jetzt, wir sitzen jetzt hier in Stuttgart im Studio, wäre die Entfernung von hier nach Berlin etwa. In diesem skalierten System mit dem Apfel und dem Reiskorn.
Und wir sprechen jetzt in diesem Zusammenhang nur über ein Universum, richtig?
Na, hier reden wir jetzt erstmal von einem Sonnensystem und von einer Galaxie. Dann haben wir ein Universum mit 10 hoch 11 solcher Galaxien. Und ich fürchte, so wie Sie die Frage anmoderieren, wollen Sie auf Multiversen hinaus?
Ist das so? Gibt es sowas wie Paralleluniversen auch noch?
Tja, ob es sowas gibt, das wissen wir nicht. Das hat einfach damit zu tun, dass wir aus unserem Universum hinaus nicht schauen können. Also wir sind immer Innenarchitekten in diesem Universum. Wir beschäftigen uns mit dem Mobiliar, wir vermessen das, machen und tun. Aber wir haben jetzt kein Fenster nach draußen. Wir können jetzt nicht schauen, sind wir alleine oder sind wir irgendwie ein Gebäude in einer Reihenhaussiedlung? Was ist da eigentlich los da draußen? Es gibt Anhaltspunkte immer wieder mal, wo diese Frage dann aktuell wird mit Multiversen und solchen Geschichten. Zum Beispiel gibt es eine Sache in diesem Universum, in dem wir leben, da sind die Dinge so perfekt eingestellt, dass es Leben geben kann. Und das ist so eine Frage, man nennt es die Feinabstimmung. Die Dinge sind so fein aufeinander abgestimmt und man stellt fest, wenn man da ein bisschen wackeln würde an diesen Naturkonstanten oder an diesen Kräften, dann wäre plötzlich Leben nicht mehr möglich. Und dann gibt es jetzt ein Modell, da sagen die natürlich, okay, da gibt es jetzt einen Schöpfergedanken in dem Ganzen, der hat es so eingestellt. Und dann gibt es die naturwissenschaftliche Variante und die sagen, dann gibt es unendlich viele Universen. Wenn es unendlich viele gibt, dann sind auch welche drunter, wo es so genau passt. Und in all denjenigen, wo es nicht gepasst hat, da ist auch niemand, der sich darüber wundern könnte, dass es nicht gepasst hat.
Viele Menschen berichten, dass sie in Vollmondnächten schlecht schlafen. Wie geht's Ihnen?
Also ich schlafe gut, zum Glück. Und ja, diese Mondgeschichten, das ist ein großes Thema. Und da gibt es immer wieder mal Publikationen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht mal kompetent in dieser Frage. Als reiner Wissenschaftler würde ich mal sagen, was ist anders an Mondlicht? Es ist gespiegelt. Und jedes gespiegelte Licht, der Mond ist ja jetzt wie so ein Spiegel, der das Sonnenlicht zurückwirft, ist, Vorsicht, Wissenschaft, polarisiert. Das heißt, normalerweise geht das Licht immer so in Schwingungen, links und rechts und rauf und runter und sonst irgendwie. Und polarisiertes Licht hat nur noch eine solche Richtung, in der das Licht schwingen kann. Das ist der Grundgedanke. Das wäre anders, ob jetzt irgendwelche Lebewesen in der Lage sind, davon sich beeinflussen zu lassen. Ich weiß, eines ist mal ganz klar. Früher war der Einfluss wesentlich stärker, weil der Mond viel, viel näher an uns dran war. Also heute hat der Mond so eine Entfernung von 385.000 Kilometern. Ganz am Anfang der Erdgeschichte, da war der Mond die Umlaufdauer hat nur 7 Stunden betragen und der Mond war 65.000 Kilometer nur von uns entfernt. Viel, viel näher dran. Das heißt, all diese Effekte, der muss riesig gewesen sein am Nachthimmel und all diese Effekte waren natürlich um ein Vielfaches stärker. Und dieses Wechselspiel der Gezeiten hat dann die Erde abgebremst und letztendlich beeinflusst damit uns alle.
Sie haben das angesprochen, wenn der Mond Ebbe und Flut beeinflusst, also für die Bewegung gigantischer Wassermassen in den Meeren verantwortlich ist, dann klingt es doch glaubwürdig, dass er auch direkten Einfluss auf den Menschen hat.
Ja, wie gesagt, ich bin nicht letztendlich kompetent in dieser Frage. Ich würde mal sagen, es gibt sehr viele Dinge, von denen wir heute auch noch nichts wissen. Das ist ja das Dilemma in der Wissenschaft. Also wir wissen die Dinge, von denen wir glauben, dass wir wissen. Wir wissen von den Dingen, von denen wir glauben, dass wir nichts wissen. Und dann gibt es noch ganz vieles, von dem wissen wir noch gar nicht, dass wir es nicht wissen. Also da wäre ich sehr vorsichtig jetzt in solchen Fragestellungen.
Also Sie sehen diesen möglichen Zusammenhang rein rational wissenschaftlich betrachtet und sagen, es ist eher unwahrscheinlich, dass es da eine Auswirkung gibt.
Das habe ich so gar nicht gesagt. Nein, ich würde sagen, es ist Raum für solche Dinge. Ich habe versucht, die rein wissenschaftliche Seite rauszustreichen. Dann ist es dieses polarisierte Licht und natürlich die gravitative Wirkung dieses nahen Gestirns. Und ja, ob es jetzt da Lebewesen gibt, die davon beeinflusst werden, ich weiß es nicht. Das müssen wir vielleicht jetzt eher einen Biologen fragen. Aber der Mond ist spannend. Wir hatten übrigens schon mal 2 Monde. Das ist doch mal eine Geschichte. Wir hatten ganz am Anfang unserer Erdgeschichte hatten wir 2 Monde. Und die hatten sehr, sehr ähnliche Umlaufbahnen. Und da hat dann ein Mond den anderen quasi überholt, ganz, ganz langsam. Und hat sich dann wie so ein Pfannkuchen über den drüber gelegt. Also das ist ja alles noch glutflüssig. Und so kam es dann zu diesem einen Mond, den wir heute haben.
Wie weit ist der Mars von der Erde entfernt?
Also wir haben so ungefähr 150 Millionen Kilometer zur Sonne. Und der Mars wäre nochmal die Hälfte sowas ganz grob entfernt. Näher gelegen wäre eigentlich die Venus.
Okay.
Aber die ist jetzt nicht so sehr das Objekt der Begierde.
Wie lange würde die Reise jetzt im Moment im Jahr 2017 auf den Mars dauern?
Ja, das ist die große Herausforderung. Also ein halbes Jahr müssen Sie da immer investieren. Und was wir bisher so geschafft haben, das sind jetzt einfach mal Tage. Sie können mal 3 Tage irgendwie unterwegs sein, um zum Mond zu fliegen. Und das ist eine ganz neue Größenordnung, die wir da erreichen. Und wir müssen natürlich auch harte Strahlung akzeptieren da draußen. Also da gibt es viele Probleme. Die Informationslaufzeit ist lange. Ist ja jetzt nicht nur so, dass sie irgendwie dass die Leute weit weg sind, sondern sie wollen jetzt irgendeine Warnung aussprechen oder es gibt irgendein Problem. Dann sind sie in einer Sekunde ist das Radarsignal vom Mond an der Erde. Da, Houston, wir haben ein Problem. Wenn sie irgendwie mehr sagen, hier, Houston, wir haben ein Problem vom Mars aus, dann das ist alles eine große Herausforderung.
Vor ziemlich genau einem Jahr war eine Geophysikerin hier bei uns zu Gast in Leute, die auf Hawaii mit anderen zusammen 365 Tage lang das Leben auf dem Mars simuliert hat. Würden Sie sowas auch gerne mal machen? Also jetzt nicht nur das Simulieren, sondern tatsächlich auf den Mars reisen, würde Sie das reizen?
Also mich persönlich jetzt nicht. Ich bin vielleicht nicht so der große Held, ich bin mehr so der theoretische Astrophysiker. Also das ist alles zu wenig ausgegoren. Und ich selber habe ein bisschen auch Probleme mit dieser Zielsetzung, weil wenn ich es rein wissenschaftlich sehe, dann kann ein Mensch vor Ort nichts wirklich wesentlich besser, als es jetzt eine Sonde könnte. Also wenn ich irgendwie Temperaturen, Druck, irgendwelche Bedingungen messen will, dann schicke ich halt da eine Sonde hin. Man darf natürlich nicht unterschätzen, dass es darüber hinaus, über diesen rein naturwissenschaftlichen Zweck hinaus, natürlich eine menschliche Dimension hat, einen anderen Planeten zu betreten. Darum geht es eigentlich in dieser Mission. Das ist also viel weniger eine naturwissenschaftliche als eine menschliche Mission.
So wie der Mensch einfach auf den Berg hoch will und um den Gipfel zu bezwingen, so muss der nächste Planet
auf den man... Ja, das ist wohl in unseren Genen. Wir sind getriebene Neugierige. Also wie Aristoteles mal gesagt hat, die Neugierde ist untrennbar mit dem menschlichen Geist verbunden. Wir wollen immer weiter und höher. Und es hat natürlich auch eine logische Konsequenz, weil irgendwann wird dieser Stern zu Ende gehen. Unsere Sonne wird zum roten Riesen werden, dann ist hier das Leben zu Ende auf diesem Planeten. Auf dem Mars könnte man das Ereignis noch eine Weile überleben beispielsweise. Also vielleicht muss man notgedrungen sowieso irgendwann mal ausweichen.
Der Astronaut Alexander Gerst hat vor ein paar Tagen in seiner Heimatstadt Künzelsau hier in Baden-Württemberg eine Ausstellung über den Mars eröffnet. Haben Sie Herrn Gerst mal persönlich kennengelernt?
Persönlich habe ich ihn noch gar nicht kennengelernt. Wir hätten mal ein Buch miteinander schreiben. Da war ein Buchprojekt angedient von Verlagsseite aus. Aber bislang ist es noch nicht. Er hat jetzt sogar eine neue Mission. Er startet ja wieder zur ISS. Und das vielleicht ein Punkt zu diesen ganzen Missionen, was ich sehr, sehr, sehr interessant finde, was die Dimension dieser Bestrebungen zeigt. Ich habe als junger Doktorand, da war, hat mich mal jemand zur Seite genommen nach einem Vortrag, ein honoriger russischer Lehrstuhlvorsitzender, und der hat zu mir was gesagt, was ich nie vergessen habe. Du bist so begeistert mit deinen Vorträgen immer. Ich sage dir das eine. Damals, mit dem Eisernen Vorhang, da haben wir euch alle gehasst. Aber an dem Tag, an dem ihr aufgebrochen seid, um zum Mond zu fliegen, da haben wir euch alle die Daumen gedrückt. Und das, denke ich, ist die wirkliche Tragweite solcher Unternehmungen. Und das ist vielleicht auch ein Projekt, das wir dringend wieder mal benötigen auf diesem Planeten.
Josef M. Gassner beobachtet Himmelskörper, erforscht das Universum und erklärt im weitesten Sinne die Welt. Und sie tun das unter anderem auf einem eigenen YouTube-Kanal. Da sind Filmchen drauf, die dauern von 40 Minuten bis hin zu über einer Stunde. Wie viele Menschen gucken sich das an?
Das hat uns überrascht, dieser Zuspruch. Das war enorm. Ursprünglich war es ja nur so als Mehrwert zum Buch gedacht und zusätzliche Themen. Und wie Sie ja schon sagen, da sind jetzt auch mal größere Vorträge mit drauf, mit 90 Minuten. Da haben alle die Hände vom Kopf zusammengeschlagen. Bist du wahnsinnig auf YouTube, schaut kein Mensch an. Jetzt in diesem Augenblick laufen Tausende von Videos parallel. Es sind über 13 Millionen Videos wurden schon angeschaut auf diesem Kanal. Das sind welche dabei, die haben 600.000, 700.000 Klicks, ein einzelner Beitrag. Naturwissenschaftliche Beiträge wohlgemerkt. Also ich finde das grandios. Das hat eine Eigendynamik und das macht unglaublich. Jeden Freitagabend laden wir ein neues Video hoch. Das ist schon eine richtige Mammutaufgabe geworden mittlerweile.
In einem der vielen Filme erklären Sie auch den Urknall, das kriegen wir jetzt hier nicht mehr hin. Dazu reicht die Sendezeit nicht mehr aus. Also wenn die Erde und alles, was darauf lebt, seinen Ursprung im Urknall hat, vor knapp 14 Milliarden Jahren, wie wahrscheinlich ist es dann, dass woanders genau dasselbe nochmal entstanden ist?
Woanders muss man jetzt unterscheiden. Also woanders in unserem Universum, das ist ja durchaus möglich, dass es andere bewohnte Planeten gibt. Und vielleicht machen wir auch gleich noch ganz kurz anderswo in anderen Universen. Klar, wenn es Multiversen gibt, dann unendlich viele Universen, dann ist es auch beliebig wahrscheinlich, dass es woanders noch geklappt hat. Aber speziell in unserem Universum, das ist ja das, was uns interessiert. Das ist ja, das wäre ja in Reichweite. Also gibt es irgendwo auf einem fernen Planeten eine Radiosendung, wo sich zwei gegenüber sitzen und Gedanken über dieses Universum machen beispielsweise.
Und?
Im Lichte einer fernen Sonne irgendwo. Und es scheint mir so, wir haben noch keine gefunden. Also alles Kaffeesatzleserei. Aber rein statistisch haben wir gelernt, dass um jeden fünften sonnenähnlichen Stern ein Planet in genau der richtigen Konstellation seine Bahn dreht. Habitable Zone, wie man das nennt. Um jeden fünften Stern, so wie unsere Sonne. Und wir wissen, dass wir ungefähr 100 Millionen sonnenähnliche Sterne in dieser Galaxie haben. Jetzt muss man drei Viertel großzügig wegwerfen. Das sind Mehrfachsysteme. Wenn sich mehrere Sonnen drehen, dann sind die Planetenbahnen viel zu kompliziert. Sind wir großzügig, hauen wir alle jetzt mal in die Tonne, haben wir nur noch 5 Millionen übrig. Also 25 Millionen, davon jeder fünfte sind 5 Millionen. 5 Millionen passender Planeten alleine in unserer Milchstraße. 10 hoch 11 solcher Milchstraßen, solcher Galaxien sind da draußen unterwegs. Also wer da noch denkt, wir wären die einzigen Statthalter des intelligenten Lebens in diesem Universum, das wird die letzte ultimative Kränkung. Wir dachten mal eine Weile, wir wären der Mittelpunkt des Universums, dann dachten wir wären der Mittelpunkt des Sonnensystems und jetzt denken wir sind die einzigen intelligenten Lebensformen und da werden wir genauso auf die Nase fallen wie mit allen anderen Dingen vorher.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie gehen eigentlich fest davon aus, dass es sowas wie die Erde und sowas wie Intelligenz, wie Menschen, wie Tiere, die auf einem Planeten leben, in vielfacher Hinsicht woanders auch gibt.
Man darf natürlich nicht zum Opfer der eigenen mangelnden Fantasie werden. Also das kann jetzt völlig anders geartet sein, dieses Leben. Klar, das kann irgendwo grüner Schleim sein, der Photosynthese treibt oder was. Aber der Gedanke, dass wir jetzt die Einzigen wären im Universum, die dieses Glück begreifen, das Leben ist ja ein unfassbares Glück im Endeffekt. Also das Leben ist das Salz in der Suppe dieses Universums. Ohne dieses unfassbare Phänomen wäre es doch armselig und langweilig in diesem Universum. Und das gibt es da draußen sicher, die Hülle und die Fülle. Also würde ich jede Wette halten.
Sie haben gemeinsam mit dem ZDF-Kollegen Harald Lesch, den wir alle aus dem Fernsehen kennen, den Klassiker quasi geschrieben. Urknall, Weltall und das Leben vom Nichts bis heute Morgen. Die wievielte Auflage ist das mittlerweile?
Das ist jetzt topaktuell die vierte Auflage. Die ist erst seit ein paar Wochen aus der Druckerei. Also wir updaten laufend das Datenmaterial, damit das immer wirklich am letzten Stand ist. Das ist mir persönlich ganz wichtig, weil ich denke, so ein Buch muss man pflegen. Also ich finde das schrecklich. Es gibt ganz viel Literatur, das steht auf dem Stand der 70er und 80er Jahre immer wieder. Und das ist doch wichtig, dass es aktuell ist.
Bei Updaten fragt sich der Laie natürlich, ja mein Gott, das Weltall ist das Weltall, die Sterne sind die Sterne. Was gibt's denn da zu erneuern und nochmal neu zu schreiben?
Ja, aber es gibt so viel Neues laufend. An dem Tag, an dem ich das Manuskript einreiche für den Druck, an demselben Tag passiert meistens schon mal was, wo ich mir denke, Mensch, das hätten wir noch aufnehmen können oder das wäre noch interessant gewesen. Wissenschaft ist ein Hochleistungsmotor, der läuft und der Unglaubliches produziert in jedem Augenblick. Das ist spannend.
Sie versuchen, diese komplizierte Wissenschaft so verständlich wie möglich rüberzubringen und gehen auch regelmäßig an Schulen und halten da Vorträge. Da kommen wahrscheinlich auch Schüler, für die Mathe und Physik wahrscheinlich eine Qual ist, oder?
Ja, aber ich finde das wichtig. Weil, also ganz am Anfang, da war ich naiv und habe mir gedacht, so, jetzt musst du die moralische Keule schwingen und den Leuten mal erklären, dass sie auf den Planeten achten sollen und so. Kann man alles vergessen. Wenn man aber diese Faszination vermittelt, jungen Menschen einfach mal zeigt, hey, das ist nicht einfach nur interessant, das ist relevant, das hat mit dir zu tun. Du bestehst aus den Elementen, die da draußen entstehen. Du bist Bestandteil dieses Universums. Du hast dieses wunderbare Geschenk des Lebens. Das hast du für eine bestimmte Zeit zur Verfügung. Nutze das, mach da was draus. Dann machen sich die Menschen selber diese Gedanken, die man gerne hätte, dass sie sich machen. Und das ist viel effektiver, als irgendwie so eine moralische Keule zu schwingen. Und einfach mal diese Faszination des Lebens auch zu vermitteln. Also das will jetzt nicht wie Schopenhauer klingen, aber der hat ja wirklich recht, wenn er sagt, jeder dumme Junge kann einen Käfer tottreten. Aber alle Professoren dieser Welt können keinen mehr zusammenbauen. Und das muss man den Menschen vermitteln. Dann kommen automatisch dahinter Wertevorstellungen und dann kann was entstehen. Ich finde das unglaublich wichtig.
Sie schauen nicht nur in die Sterne und in den Himmel, sondern Sie engagieren sich auch auf der Erde für bedürftige Menschen. Was machen Sie da genau?
Das ist eigentlich nur die logische Fortführung jetzt dieses Gedankens. Das machen wir jetzt schon fast 25 Jahre. Eigentlich meine Eltern, muss ich sagen. Ich bin ein kleines Rädchen in der ganzen Sache. Aber die haben einen Hilfsverein gegründet. Schritt für Schritt. Hilfe mit System e.V. Und bauen Schulen in der dritten Welt, Krankenhäuser, Hospize. Das ist eine beeindruckende Geschichte zu erkennen, was möglich ist, wenn Menschen helfen wollen und an einem Strang ziehen. Das ist eine wunderbare Erfahrung für mich.
Wie oft sind Sie dann selbst vor Ort fahren?
Ich war auch selber in Indien. Man muss immer wieder regelmäßig vor Ort sein, um einfach dort auch das Gefühl zu geben, da kommt jemand, der kontrolliert die Dinge. Dann läuft alles ein bisschen besser. Alleine die Tatsache, dass die Leute wissen, da kommt jetzt immer jemand. Und deshalb ist übrigens immer auf eigene Kosten. Das ist, denke ich, auch ein Hauptfaktor, Erfolgsfaktor dieses Vereins, dass jeder Cent, der hier gespendet wird, kommt tatsächlich einem Bedürftigen zugute. Alle anderen Kosten werden von uns selber bestritten. Ich zahle selber den Flug, wenn ich dahin fliegen muss. Egal, was da passiert. Und das ist für mich eine wunderbare Sache. Ich habe immer dieses Gefühl, das passt und ich bin froh, dass ich das mache. Das ist auch für mich selber der größte Lohn. Und vielleicht mal setzen wir den Schlusspunkt sogar mit John Ruskin, der mal gesagt hat, der wahre Lohn für unser Bemühen liegt nicht darin, was wir dafür bekommen, sondern darin, was wir dadurch werden.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Herzlichen Dank, Josef M. Gassner, heute Vormittag zu Gast in SWR 1, Leute.
Eins gehört. SWR.